Hallo liebe Freunde da draußen und willkommen zur Review der 6. Episode der 4. Staffel Star Trek Strange New Worlds. Ja, man mag es kaum glauben, 6. Episode, wir sind schon durch mit der Halbzeit. Aber bevor wir jetzt zur Review kommen und zur Tat schreiten, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache auf unsere Märchenstunde vom vergangenen Sonntag. Die kurze Geschichte vom kurzen Mann. Schaut gerne rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn am Ende dieses Videos gibt es dazu ein kleines Gewinnspiel. Also, Märchen anhören, sich verzaubern lassen und am Ende noch Gewinne abräumen, das klingt doch wahrlich märchenhaft. So, und jetzt sprechen wir aber über die 6. Episode der 4. Staffel Off Hour. Und ja, diese Folge macht es mir tatsächlich nicht ganz einfach. Denn Off Hour hat ein Szenario, das bei Star Trek in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal ganz gut funktioniert hat. Gleichzeitig trifft die Episode aber auch einige erzählerische Entscheidungen, die mir nicht ganz so gut gefallen. Das Schiff gerät in eine Katastrophe, Systeme fallen aus, die Besatzung wird voneinander getrennt und verschiedene Gruppen müssen unabhängig voneinander Lösungen finden. Das ist, ja, klassisches Katastrophenkino. Star Trek hat dieses Prinzip, wie eben schon kurz angedeutet, öfter benutzt in der Vergangenheit. Am offensichtlichsten fällt mir da Disaster aus TNG ein. Da wird die Enterprise ebenfalls schwer beschädigt, die Kommunikation fällt aus und plötzlich sitzen überall auf dem Schiff so kleine Grüppchen zusammen, die an einer Lösung arbeiten müssen. Ja, ihr kennt mich, mir fällt natürlich auch die Deep Space Nine Episode Civil Defense ein. Die hat ein bisschen anderen Charakter, weil die Station hinterher selbst zum Gegner wird. Aber dieses Katastrophenszenario finden wir auch dort durchaus wieder. Und es gibt, glaube ich, auch ähnliche Episoden bei Enterprise, bei Voyager und wahrscheinlich auch bei diversen New Trek-Formaten. Also ein sehr, wie soll ich sagen, bekanntes Szenario für Star Trek. Und ja, dieses Grundgefühl, das funktioniert für mich auch erstmal. Denn wie mein Opa früher schon immer gesagt hat, ja, reinventing the wheel is not always necessary. Also, erstmal vielleicht ganz kurz zur Handlung für all die, die nur noch unsere Reviews schauen und gar nicht mehr die Serie. Und das sind immer einige, so vernehme ich es zumindest in den Kommentaren, wenn sie vielleicht nicht doch am Ende sogar flunkern. Das weiß ich aber nicht. Also, kurz zum Inhalt. Eigentlich steht auf der Enterprise mal wieder Feierabend an. Alle sind total geschafft. Die Alpha-Schicht ist praktisch schon im Wochenende. Und die Enterprise ist auf dem Weg zur Sternenbase 7. Scotty entdeckt dann aber irgendwie so einen kleinen Fehler im Navigationssystem und kurz darauf gerät die Enterprise in einen gewaltigen Slipstream aus hochenergetischen Neutrinos. Danach fällt eigentlich alles aus, was auf so einem Raumschiff ausfallen kann. Ihr kennt das von zu Hause, Kommunikation, Sensoren, Energie, künstliche Gravitation, Lebenserhaltung, dies, das. Gleichzeitig wird die Enterprise innerhalb dieses Slipstreams immer weiter beschleunigt und droht irgendwann eine kritische Warp-Grenze zu überschreiten, bei der das Schiff boom, zerstört würde. Parallel wird Joachim Benga auf der Krankenstation relativ dramatisch und lebensgefährlich verletzt. Chapel weigert sich, ihn aufzugeben und es kommt schließlich, sie kommt schließlich über eine theoretische Forschungsarbeit von dem Benga selbst auf eine Lösung mit sogenannten Strong Force Neutrinos. Ja, diese Teilchen sollen im Grunde zwei Wunder bewirken und zwar gleichzeitig. Sie können auf der einen Seite Bengas Körper rekonstruieren und gleichzeitig für Scotty neues Deuterium erzeugen, das die Enterprise so dringend braucht. Ja, Spock und La'an machen dann auch noch irgendwas, machen so einen schönen Weltraumspaziergang und besorgen noch ein paar Daten. Und ja, am Ende ist es natürlich so, dass Scotty diese Neutrinos benutzt, um das Schiff zu retten und Chapel schafft es dann auch, Benga zu retten. Also, soweit die Handlung und eigentlich steckt da schon alles drin, was diese Folge für mich gleichzeitig interessant und auch ein Stück weit problematisch macht. Die Grundidee finde ich ganz okay. Die konkrete Konstruktion des Drehbuchs, ja, die hat aber schon ein paar Schwächen. Fangen wir mit Chapel und Benga an. Das ist einer von zwei Parts, die mir in dieser Episode eigentlich ganz gut gefallen. Und zwar nicht wegen dieser tollen medizinischen Science-Fiction, die uns da serviert wird, sondern Ganz im Gegenteil, je weniger Science Fiction es dort gibt, dort stattfindet, desto besser funktioniert dieser Handlungsstrang. Was mir gefällt, ist die räumliche Begrenzung. Die Krankenstation wird im Grunde zu einer kleinen Bühne. Draußen zerfällt die Enterprise, aber hier drin gibt es plötzlich nur noch zwei Menschen, einen schwer verletzten Arzt und seine Krankenschwester, Schrägstrich Freundin, die entscheiden muss, ob sie ihn aufgibt oder nicht. Das ist sehr klassisches Katastrophenfilm. Szenario erstmal. Man könnte von einer Trapped Character Situation sprechen. Die Figur kann nicht bewegt werden, die Hilfe kommt nicht, die Zeit läuft ab. Dadurch wird die Handlung automatisch aber entschleunigt. Und genau das tut der Folge hier gut, denn während überall sonst irgendwie Systeme explodieren und Countdowns laufen und was weiß ich, bekommt man hier Raum für etwas Schauspiel und den nutzen die beiden auch ganz gut aus, meiner Meinung nach zumindest. Vor allem Bengas zunehmende Akzeptanz seines eigenen Todes funktioniert für mich ganz gut. Er wird immer ruhiger, Chapel hingegen immer entschlossener. Der Arzt akzeptiert irgendwann die medizinische Realität, ja, aus seiner Profession heraus. Während die Krankenschwester sich weigert, aus freundschaftlichen Motiven vor allem, genau das zu tun. Dieser Gegensatz trägt die meisten der Szenen mit den beiden. Dazu kommt wieder diese Charakterklammer vom Anfang. Benga wirft Chapel vor, immer einen Fuß vor der Tür oder besser gesagt aus der Tür zu haben. Sie hält sich alle Optionen offen, befindet sich nicht vollständig mit ihren Gedanken auf der Enterprise, denn sie überlegt halt immer mal wieder, das Schiff zu verlassen und eine andere Anstellung anzunehmen. Und ausgerechnet jetzt gerät sie in eine Situation, in der das Weggehen sogar die vernünftigere Entscheidung wäre. Denn Dr. Boyce, zu dem kommen wir gleich auch noch, sagt ihr als Vorgesetzter in dem Moment, Benga ist nicht zu retten. Rette wenigstens dich selbst und außerdem brauchen wir dich an anderer Stelle dringender. Aber Chapel entscheidet sich zu bleiben. Das ist nicht besonders subtil, aber dramaturgisch sauber. Der äußere Konflikt zwingt die Figur zu genau der Entscheidung, die ihr innerer Konflikt verlangt. Am Ende entscheidet Chapel sich dann auch ganz bewusst dafür, dauerhaft auf der Enterprise zu bleiben. Damit schließt sich der Bogen Anfang, ein Fuß vor, aus der Tür, wie auch immer, am Ende, ich bleibe. Für mich wahrscheinlich irgendwie einer der saubersten Charakterbögen in dieser Episode. Und wir haben in den vergangenen Wochen oft über Konsequenzen und Insubordination gesprochen und Vertuschen. Hier könnte man ja auch wieder sagen, Chapel befolgt hier wieder einen Befehl nicht. Aber hier mache ich schon einen Unterschied, weil das für mich als Zuschauer hier total nachvollziehbar ist, weil sie ihren Freund Benga retten möchte. Das wirkt für mich oder auf mich als Zuschauer glaubhaft, während das in den vergangenen Wochen immer so Szenarien waren, ja, ich will nicht, dass du Ärger bekommst. Du hast zwar fast einen intergalaktischen Krieg verursacht, aber ja, lassen wir 5 Grad sein. Da ist die Motivation für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Hier schon, das ist ein großer Unterschied. Ja, und Benga erzählt dann am Ende auch noch einen lustigen Witz, dessen Pointe irgendwie ausbleibt. Das ist auch so ein schönes erzählerisches Signal. Die Geschichte zwischen den beiden ist offensichtlich noch nicht vorbei. Und gerade hier zeigt die Episode, dass sie mit sehr einfachen Mitteln funktionieren kann. Es braucht gar nicht das große Explodieren von Dingen die ganze Zeit. 2 Figuren, ein Raum, eine schwierige Entscheidung. Mehr braucht man manchmal gar nicht, um gutes Fernsehen zu machen. Leider vertraut die Folge in diesem Prinzip bei ihrer eigentlichen Lösung dann ja nicht mehr sich selbst, denn irgendwann kommen die Strong Force Neutrinos. Und da sind wir wieder bei einem meiner größten Probleme dieser Episode. Das ist für mich keine gute Science Fiction mehr, das ist ja wieder so Space Magic. Und ich finde, man sollte diesen Unterschied schon machen. Science Fiction darf natürlich spekulieren. Warp-Antrieb ist nicht real. Transporter ist nicht real. Subraum ist nicht real. Darum geht es ja am Ende auch überhaupt gar nicht. Gute Science Fiction versucht für mich aber zumindest aus einem wissenschaftlichen Gedanken etwas weiterzudenken, etwas herzuleiten und innerhalb der eigenen Regeln nachvollziehbar zu bleiben. Und Ja, hier wird ein wissenschaftlich klingender Begriff genommen und anschließend darf er praktisch alles. Die Teilchen reparieren nicht nur menschliche Körper, stellen irgendwie zerstörtes Gewebe wieder her, sondern sie können nebenbei auch irgendwie Deuterium produzieren. Ja, und das Problem ist deshalb für mich entscheidend. Die Sache ist gar nicht, dass das unrealistisch ist. Ja, Star Trek ist ständig unrealistisch. Das Problem ist eher diese Beliebigkeit. Und wenn ein einzelnes erfundenes Phänomen plötzlich sämtliche, Klammer auf, Drehbuchprobleme lösen kann, verliert die Lösung für mich als Zuschauer ein Stück weit den Reiz. Dann lautet die Frage nicht mehr, wie können unsere Figuren mit ihren Fähigkeiten und den vorhandenen Mitteln aus dieser Situation herauskommen, Fähigkeiten, die wir vorher erzählt haben, dass diese Figuren sie haben, sondern eher, welche Eigenschaft geben wir unserem Wunderteilchen jetzt noch, damit wir unser Problem lösen? Und diese Bequemlichkeit, die zieht sich leider so ein bisschen durch das Drehbuch. Und Dr. Boyce, den hatte ich eben schon mal kurz erwähnt, ist auch so ein Beispiel dafür. Grundsätzlich finde ich es ja ganz schön, dass man Boyce wieder aufgreift. Das ist eine Figur aus der ganz frühen Star Trek-Geschichte, ja, The Cage. Und gegen seine Rückkehr spricht ja auch erstmal im Kontext von Strange New Worlds nichts. Aber ausgerechnet in dieser Episode wirkt sein Auftauchen doch schon so ein bisschen konstruiert und funktional. Man braucht jemanden mit entsprechender medizinischer Autorität, der Chapel glaubwürdig sagt, hier im Benga ist verloren, ich kann das medizinisch bewerten, du musst ihn zurücklassen. Und genau jetzt erfahren wir, dass Boyce wieder auf die Enterprise kommt und ist dann natürlich auch im richtigen Moment an der richtigen Stelle für die Dramatik zumindest. Natürlich liefert die Folge dafür eine Erklärung. Benga hat seinen Transfer sogar selbst vorbereitet. Das Problem ist nur, man sieht die ganze Mechanik dahinter und dieses Gefühl hatte ich mehrfach. Jetzt braucht das Drehbuch diese Figur, also ist sie da. Jetzt brauchen wir dieses Teilchen, also ist es da. Jetzt brauchen wir diese Information, also erinnert sich jemand daran. Jetzt brauchen wir eine zusätzliche Komplikation, also ist der Datenchip kaputt. Wir brauchen die Daten trotzdem. Gut, dann holen wir sie aus Spocks Gedächtnis zurück. Jedes einzelne Element lässt sich erklären. In der Summe wird mir die Konstruktion aber zu sichtbar dahinter. Und das ist schade, denn das eigentliche Katastrophenszenario wäre stark genug gewesen. Da hätte man viele dieser Dinge gar nicht gebraucht. Nehmen wir auch beispielsweise nochmal die Geschehnisse auf der Brücke. Pike fällt zunächst aus und für einen kurzen Moment dachte ich, ah cool, jetzt hier übernimmt Erika das Kommando oder muss das Kommando der Enterprise übernehmen. Das wäre genau das Szenario gewesen, das ich vielleicht sogar gerne gesehen hätte. Captain außer Gefecht, Kommunikation gestört, Schiff schwer beschädigt. Niemand hat den vollständigen Überblick und jetzt muss Ortegas liefern. Nicht nur fliegen, sondern auch mal führen, Entscheidungen treffen, Risiken abwägen, vielleicht sogar Entscheidungen treffen, die später diskutiert werden, die vielleicht sogar falsch sind am Ende. Auch filmsprachlich passt das perfekt in Katastrophengeschichten, zu Katastrophengeschichten. Man könnte von einem Command-Vakuum-Szenario sprechen. Die eigentliche Autorität fällt weg und jemand, der normalerweise nicht ganz oben in der Hierarchie steht, muss plötzlich Verantwortung übernehmen. So wie Deanna Troi in Disaster oder wie Daniel Rebiger oft in diesem Format, weil ich stehe in der Hierarchie hier oben und er hier unten und dennoch muss er manchmal halt auch Verantwortung übernehmen. Klappt aber meist weniger gut. Ja, ich habe eben schon Troi angesprochen, da hat das ein bisschen besser funktioniert, für mich zumindest. Und dadurch erfahren wir ja auch etwas über eine Figur, das wir in diesen normalen Abläufen vielleicht nicht erfahren würden. Es hätte vielleicht den Charakter Ortegas ein Stück weit geschärft, wenn man sie in diese Situation einfach hineingebracht hätte. Stattdessen kommt Pike wieder relativ schnell zurück und das ist für mich einfach verschenktes Potenzial. Und es wäre auch gar nicht notwendig gewesen für die Geschichte, weil Pike zur Lösung eigentlich nichts Substanzielles beiträgt. Dann kommen wir zu einem Punkt, der mir sehr gut gefallen hat. Und ich hoffe, ich kann das jetzt gut rüberbringen. Denn die Enterprise selbst bekommt endlich mal wieder so etwas wie Persönlichkeit. Und das vermisse ich ja eh bei diesen neuen Star Trek-Serien sehr häufig. Früher war die Enterprise, die Defiant oder auch Deep Space Nine, Voyager, was auch immer. Das war nicht einfach nur ein Verkehrsmittel, sondern das war auch nicht einfach nur ein hübscher Wohnort oder eine hübsche CGI-Kulisse. Das Schiff war ein Teil der Serie und damit letztlich auch ein Teil der Mannschaft. Ja, beim Fußball würde man vielleicht irgendwie vom 12. Mann sprechen. Und genau dieses Gefühl entsteht hier für mich wieder. Die Enterprise leidet, sie knarrt metaphorisch gesprochen. Ja, Systeme fallen aus, man löst ein Problem und an anderer Stelle entsteht sofort das nächste. Ein klassisches Cascading Failure, also ein Kaskadenversagen. Und das funktioniert im Katastrophengenre deshalb so gut, weil nicht einfach nur ein einzelnes Problem behoben werden muss, sondern das ganze System befindet sich im Sterben und deswegen muss ein ganzheitlicher Lösungsansatz her. Und das Schiff wird dadurch selbst zum dramatischen Objekt und Scotty ist dafür natürlich die perfekte Figur. Bei ihm interessiert mich jetzt auch weniger, ob die einzelnen technischen Lösungen irgendwie Sinn ergeben. Viel interessanter ist die Beziehung, die zwischen ihm und der Enterprise entsteht, die wir ja auch später in TOS und auch in den Filmen kennenlernen. Pelia sagt irgendwie sinngemäß zu ihm, verlass dich nicht auf die Anzeigen, hör auf dein Schiff, lerne, was normal klingt und was sich normal anfühlt, erkenne die kleinen Abweichungen. Und das finde ich als Idee ganz gut, denn genau daraus entsteht später dieser klassische Scotty. Der Mann liebt seine Maschinen nicht einfach, weil es Maschinen sind. Er behandelt die Enterprise ja, fast wie ein Lebewesen. Und diese Folge zeigt ein bisschen den Ursprung davon. Natürlich bekommen wir dabei auch so Begriffe wie Miracle Worker serviert. Ja, das ist so ein Prequel-Fanservice. Ein später berühmter Bestandteil der Figur bekommt rückwirkend seine Ursprungsgeschichte. Normalerweise, ihr kennt mich, bin ich bei so etwas schnell genervt. Hier funktioniert es für mich aber überraschend gut, weil es mit Scottys Entwicklung verbunden ist. Das hat mir auch gefallen. Er zweifelt, also Scotty, er verliert die Kontrolle, er merkt, dass technische Kompetenz allein nicht reicht. Und Pelia erklärt ihm im Grunde, ein wirklich guter Ingenieur muss manchmal etwas schaffen, das eigentlich nicht möglich sein dürfte. Das ist so ein klassisches Becoming the Legend-Motiv. Wir kennen die spätere Figur und die Serie zeigt uns einen Moment, in dem ein Bestandteil dieser Legende entsteht. Das kann schnell kitschig werden. Hier finde ich es ganz passend und ich hätte mir gewünscht, dass diese Episode vielleicht noch ein bisschen stärker auf Scotty eingeht und dass man sich vielleicht ein paar andere Dinge gespart hätte. Diese Zeit hätte man tatsächlich besser in diese Szenerie und in das Gezeigte von Chapel und Benga investieren sollen. Ein junger Ingenieur entwickelt eine emotionale Bindung zu einem Schiff, das gerade vor seinen Augen zerfällt. Das erzählt etwas über Scotty und gleichzeitig darüber, ja, warum dieses Schiff für seine Besatzung mehr als nur Technik ist. Ja, kommen wir so ein bisschen zu den negativen Dingen. Ich habe natürlich jetzt eben auch schon ein paar Dinge kritisiert, aber was mir gar nicht gefallen hat, sind diese Außenbordszenen. Spock bewegt sich bei Warp-Geschwindigkeit über die Außenhülle, macht einen kleinen Spaziergang. Und ich weiß natürlich, wir befinden uns in irgendeiner Warp-Blase und Star Trek kann dafür sicherlich auch eine gute Erklärung finden, warum das geht. Ich mag es trotzdem nicht und zwar vor allem ja aus ja, inszenatorischer Sicht, so möchte ich es mal nennen. Warp sollte sich groß anfühlen, gewaltig, ja, unbegreiflich schnell das Warp, das Warp, genau. Das Schiff manipuliert Raum und Zeit und wenn dann jemand draußen herumspaziert auf der Hülle, verliert diese Geschwindigkeit irgendwie für mich jede Wirkung. Das Problem ist jetzt nicht irgendwie Physik dahinter oder was weiß ich. Die Szene macht Warp klein, sie macht aus einer Geschwindigkeit, die eigentlich ja unsere Vorstellungsvermögen sprengen sollte, eigentlich nur eine billige Actionkulisse. Und so nach dem Motto, ah, wir fahren gerade sehr schnell, also halte ich jetzt bitte mal besonders gut fest. Ja, ich verstehe natürlich die Mechanik dahinter. Es sieht spektakulär aus. Spock und La'an im Raumanzug. Dennoch hätte man, das habe ich eben schon gesagt, die Screentime lieber in andere Szenen investieren sollen. Und auch hier merkt man, dramaturgisch finde ich stark das Konstrukt. Ja, Spock muss hinaus, der Pod droht zu explodieren. Pike muss ihn abstoßen. Spock könnte tot sein. La'an fliegt hinterher und findet ihn. Der Datenchip ist beschädigt. Aber Spock hat die Information gesehen und damit bekommen wir natürlich auch wieder unsere Gedankenverschmelzung. Anders geht es natürlich nicht. Hat man den Punkt auch abgearbeitet. Man kann die Drehbuchstruktur beim Zuschauen regelrecht mitlesen, möchte ich mal sagen. Hindernis, Lösung, neues Hindernis, neue Lösung. Und das ist natürlich auch irgendwie Storytelling, aber idealerweise sollte ich das Gerüst als Zuschauer dahinter irgendwie nicht ständig sehen. Und bei Off-Hour sehe ich es tatsächlich recht häufig. Dafür funktioniert wiederum das Grundprinzip des Finals ganz okay, wenn man sich einmal damit abgefunden hat. Denn alle Gruppen besitzen am Ende einen Teil der Lösung. Chapel hat die Theorie, Spock beschafft die Daten, La'an sorgt dafür, dass die Daten zurückkommen. Ortegas bringt das Schiff an die richtige Stelle und Scotty macht daraus eine technische Lösung. Alles in Ordnung. Ja, das ist diese ganzen Plots zu einem Finale zusammenzustricken. Das ist okay gelungen. Das passt perfekt zu dieser Art von Katastrophenfilm. Und ist, ja, gleichzeitig, ich habe das am Anfang auch schon gesagt, nicht untypisch für Star Trek. Niemand rettet die Enterprise alleine. Wir haben eine Gruppe von Spezialisten. Jeder kann etwas anderes dazu beitragen. Und nur zusammen funktioniert die Lösung. Das gefällt mir ganz gut. Was mir eben nicht gefällt, ist das Ding, auf all das diese Handlungsstränge hinauslaufen, die Wunderlösung mit den Strong Force Neutrinos. Ich hätte lieber gesehen, dass die Mannschaft mit den vorhandenen Systemen eine extrem riskante, aber innerhalb der Episode nachvollziehbare Lösung improvisiert. Irgendwas, bei dem Scotty die Enterprise tatsächlich an ihre technischen Grenzen bringt, whatever. Stattdessen sammelt man Wunderpartikel ein und damit sind alle Probleme gelöst. Und das ist auch meine größte Enttäuschung ein Stück weit an Off-Hour. Die Folge hätte gar nicht so viel erfinden müssen. Ein beschädigtes Schiff, eine getrennte Mannschaft, ein sterbender Arzt, ein unerfahrenes Scotty und vielleicht dazu noch eine Ortegas, die ein Schiff führen muss. Und die Enterprise fällt langsam auseinander. Das hätte eigentlich gereicht. Man hätte den Figuren und diesem Szenario nur vertrauen müssen. Stattdessen vertraut das Drehbuch am Ende lieber den Wunderteilchen. Und es gibt also einige wirklich starke Momente in dieser Episode. Vor allem Chapel und M'Benga funktionieren für mich gut. Scotty funktioniert gut. Gerade dieser Aufbau der Beziehung zum Schiff finde ich gut. Auf der anderen Seite haben wir ein bisschen verschenktes Potenzial mit Ortegas. Und auch diese Geschichte mit Warp, das ist etwas, was ich jetzt nicht gebraucht hätte. Ja, damit kommen wir auch schon zum Schluss und zu meiner Wertung. Ich habe hoffentlich alle Szenarien halbwegs gut abgearbeitet und auch so ein bisschen Pro und Contra rausgearbeitet für euch. Und für mich landet diese Episode genau in der Mitte. Ja, also 2,5 von 5 Punkten. Für mich eine deutlich bessere Episode als in der letzten und vorletzten Woche. Auch Episode 3 hat mir ja nicht besonders gut gefallen. Von daher ist das ganz okay hier. Eine Folge, bei der, ja, der ich die Ausgangsidee irgendwie deutlich besser finde als das, was die Autoren im Detail draus gemacht haben. Dennoch erkenne ich an, dass man hier auch ein paar gute Dinge hervorgebracht hat. Und ja, das honoriere ich mit 2,5 von 5 Punkten. So, und bevor ich euch jetzt in den Tag, in den Abend oder in die Nacht entlasse, die versprochenen Infos zu unserem kleinen Märchengewinnspiel. Ja, alles ist ganz einfach. Schaut euch hier im Kanal das Star Trek Märchen an, die kurze Geschichte eines kurzen Mannes, und findet heraus, welche realen Personen vielleicht gemeint sein können. Und weil ich ja seit 43 Jahren Menschenfreund bin, gibt es natürlich einen kleinen Hinweis von mir. Ich suche an der Zahl 12 reale Personen. 12 reale Personen. Meldet eure Lösung an gewinnen@scifinews.de und schon in der nächsten Woche, dann auch wieder in unserem gewohnten Setup mit Daniel und mir, verkünden wir die Gewinner. Also, liebe Leute, viel Glück dabei. Macht's gut und bis nächste Woche.